Ich bete noch zum Anfang der Predigt. Vater im Himmel, danke, dass wir heute hier sein dürfen als eine Gemeinschaft, die auf der Suche ist nach dir, die in Bewegung ist und wo wir für einen Moment innehalten und Abstand nehmen von den Dingen, die uns sonst so beschäftigen und manchmal, ob wir wollen oder nicht, beschäftigen. Hilf uns, zur Ruhe zu kommen und auch dir ganz neu zu begegnen, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht nach langer Zeit wieder. Ich lade dich ein, dass du redest zu uns. Amen. Ja, in der Zeit nach Ostern beginnt für uns auch im Kreuzfahrtprojekt eine Zeit, wo wir uns ein bisschen einem neuen Thema zuwenden, das Thema Gemeinschaft. Das hat den Grund, dass wir im vergangenen Jahr, als wir uns überlegt haben, was sind die Werte vom Kreuzfahrtprojekt, haben wir verschiedene Dinge festgehalten. Und eine Sache, die wir festgehalten haben, ist, dass wir eine Gemeinschaft sind. Das ist nicht sonderlich überraschend, aber wir haben nicht nur gesagt, dass wir eine Gemeinschaft sind, sondern dass wir auch bestimmte Ziele als Gemeinschaft verfolgen, dass unsere Gemeinschaft bestimmte Dinge ausmachen sollen. Und über dieses ganze Thema, über diese Gedanken zum Thema Gemeinschaft soll es jetzt so in den nächsten Monaten bis zur Sommerpause gehen. Und ich lese mal vor, was wir formuliert haben als Gemeinde. Für uns ist Gemeinschaft in erster Linie eine Haltung, die unser Miteinander prägt. Sie ist solidarisch und drückt sich im Geben und Nehmen, im gegenseitigen Vertrauen und in der Liebe zum Nächsten aus. Unsere Gemeinschaft ist offen, vielfältig, verbindlich, großzügig, ehrlich und verletzlich. Offen, vielfältig, verbindlich, großzügig, ehrlich und verletzlich. Das sind alles, wie ich finde, sehr schöne Worte, sehr wichtige Eigenschaften. Die könnten aber eigentlich jede Gemeinschaft, die zusammen ist, auszeichnen. Ansonsten wären es einfach schöne Wünsche, die man hat, wenn man das Ganze jetzt nicht in einen größeren Kontext stellt. Für eine christliche Gemeinschaft ist es aber wesentlich, dass diese Werte immer im Kontext des Evangeliums stehen, im Evangelium von Jesus Christus. Das ist der Unterschied. Deswegen ist es eine christliche Gemeinschaft. Und darum möchte ich heute auch in der Predigt darüber sprechen, wie eine Gemeinschaft aussieht, die das Kreuz und die Auferstehung Christi in ihrem Zentrum hat. Also so ein bisschen diese Werte, die wir haben, mit dem geistlichen Leben füllen, was christliche Gemeinschaft ausmacht. Und dafür möchte ich jetzt mit euch den Blick auf eine Form von Gemeinschaft richten, die nach Ostern stattfindet, eine Gruppe von Leuten, die sich zusammenfindet, die am Tiefpunkt ihres Daseins als Gemeinschaft eigentlich sind. Und dazu lese ich euch den Text aus Johannes 20, ihr findet den auch abgedruckt, das ist der Moment, wo Jesus nicht mehr da ist, die Jünger versammelt sind in einem abgeschlossenen Raum und sie große Angst haben, dass sie die Nächsten sind, die am Kreuz landen. Und da setzt dieser Text ein. Am Abend aber, dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasst, den sind sie erlassen. Welchen ihr sie behaltet, den sind sie behalten. Thomas aber, einer der 12, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich es nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drin und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Danach sprach er zu Thomas, reiche deine Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. Das ist die Situation. Eine Gemeinschaft, die hoffnungslos ist, eine Gemeinschaft, in der eigentlich man sich nur trifft, um sich gegenseitig irgendwie zu trösten, aber im Grunde überwiegt die Angst und es überwiegt so das Zweifeln und Zaudern, gibt es jetzt noch überhaupt eine Zukunft für uns? Und mitten hinein in dieses Zweifeln, Zaudern kommt Jesus, nicht nur einmal, sondern zweimal. Ich habe in den vergangenen Wochen mit großer Freude, viel Gewinn, ein Buch gelesen von jemand, der auch viel über Gemeinschaft zu sagen hat. Der heißt Jean Vanier. Der ist der Gründer der Large Community, eine Community, die angefangen hat ganz, ganz, ganz klein und heute so ein weltweites Netzwerk hat von Lebensgemeinschaft, in denen Menschen mit und ohne Behinderungen zusammenleben. Und der Gründer Jean Vanier gründete diese erste Gemeinschaft in einem kleinen Dorf in Frankreich mit 2 anderen Männern, die beide lange in einem unter lebensunwürdigen Umständen in einem dieser furchtbaren Wegschließorte für Menschen mit Behinderungen gelebt haben. Und er nahm diese beiden Leute zu sich, 2 Männer, und sie gründeten die erste Large Community. Und er ist jetzt ich habe jetzt kürzlich gelesen, er ist quasi jetzt im Sterben, er ist Mitte 90 und er hat in seiner Zeit seit den 60ern viele Bücher und Vorträge verfasst über christliches Zusammenleben. Und natürlich geht es dabei erstmal immer um diese Communities, die wirklich zusammenleben, also wo man in einem Haus, in einer Community eben mit Menschen mit Behinderung, aber auch ohne zusammenleben. Und er schreibt etwas über Gemeinschaften, das finde ich, das passt auch gut für Gemeinde. Das ist jetzt nicht nur diese intensive Form von Lebensgemeinschaft, sondern das passt auch gut für Gemeinde. Und er sagt, ihr könnt das mitlesen, ich habe das abgedruckt in Englisch und in Deutsch und ich lese die deutsche Übersetzung vor. Gemeinschaften können Dinge produzieren, Käse, Bier oder Wein herstellen, sie können neue und bessere Methoden in der Landwirtschaft aufzeigen, sie können Krankenhäuser und Schulen bauen. Sie können unsere Kultur durch ihre Bücher, Bibliotheken oder Kunst weiterentwickeln. Diese Dinge geben jedoch nicht notwendigerweise Leben. Und die Mission einer Gemeinschaft ist es, anderen Leben zu geben, das heißt, ihnen neue Hoffnung und neuen Sinn zu vermitteln. Christliche Mission offenbart anderen ihre grundlegende Schönheit, ihren Wert und ihre Bedeutung im Universum, ihre Fähigkeit zu lieben, zu wachsen und schöne Dinge zu tun und Gott zu begegnen. Mission überträgt den Menschen eine neue innere Freiheit und Hoffnung. Es öffnet die Türen ihres Wesens, sodass neue Energien fließen können. Es nimmt ihnen das schreckliche Joch der Angst und der Schuld. Dem Menschen das Leben zu geben, bedeutet ihnen zu zeigen, dass sie genauso wie sie von Gott geliebt werden, mit der Mischung aus Gut und Böse, Licht und Dunkelheit, die in ihnen steckt. Den Menschen das Leben zu geben bedeutet, dass der Stein vor ihrem Grab, in dem all der Schmutz ihres Lebens verborgen wurde, weggerollt werden kann. Ihnen ist vergeben worden, sie können in Freiheit leben. Jesus möchte, dass jede und jeder Einzelne von uns Früchte trägt. Aber er möchte auch, dass wir in der Gemeinschaft viele Früchte tragen, denn dann werden wir zu seinen Jüngerinnen. Es sind ganz viele wichtige Dinge über christliche Gemeinschaft, die er hier sagt, aber ich möchte so zwei Dinge besonders hervorheben, die man vielleicht wirklich ganz konkret auch auf diesen Bibeltext beziehen könnte. Das erste ist, so schwierig und so simpel zugleich, Gemeinschaft mit dem auferstandenen Christus im Zentrum ist eine Gemeinschaft ohne Angst. Gemeinschaft mit dem auferstandenen Christus im Zentrum ist eine Gemeinschaft ohne Angst. Und das zweite ist, Gemeinschaft mit dem auferstandenen Christus im Zentrum öffnet die Türen des menschlichen Wesens und überträgt ihnen eine neue innere Freiheit und Hoffnung. Und das ist ja buchstäblich in dieser Geschichte, dass sie hinter verschlossenen Türen sind. Und das kann man auch nicht nur als ein Wegschließen aus der Gesellschaft sehen, sondern dass sie in diesem kleinen Kerker ihres Unglaubens gefangen sind, in diesem einen Raum, wo sie sind, ohne Hoffnung. Und eine Gemeinschaft, die Christus begegnet, öffnet diesen Raum, öffnet diese Türen. Da kommt Luft rein, Leben, Freiheit, Hoffnung und keine Angst hat mehr Platz. Aus einem verunsicherten, aus einem ängstlichen, aus einem desillusionierten Haufen wird plötzlich ein Ort, wo Freude herrscht, wo Frieden herrscht. Aber Jesus muss ihnen ja zweimal und dann später Thomas auch nochmal sagen, Friede mit euch, sonst verstehen sie es nicht. Sie brauchen diesen Zuspruch des Friedens. Sie brauchen diesen Zuspruch, damit aus Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit Freude wird und aus ihrer Angst Mut und Tatkraft entspringt. Und ich glaube, das ist deswegen auch nicht nur etwas, was für Lebensgemeinschaften gilt, denn das waren diese Jünger ja auch nicht nur, sondern es gilt auch für uns als christliche Gemeinschaft, als Kreuzwerkprojekt, dass wir eine Botschaft haben, die Friede, Freiheit, Hoffnung und ja, Mut ist vielleicht das Gegenteil von Angst oder einfach ein Leben ohne Angst in diese Welt trägt. Zuerst mal in unsere Gemeinschaft hinein, aber dann auch aus diesem Raum hinaus. Es bedeutet, dass wir die Hoffnung bekommen, dass Veränderung möglich ist. Und so verstehe ich übrigens auch diesen Vers 23. Ich finde den immer, wenn ich den lese, in diesem Text so ein bisschen schwierig, wenn ich dann so lesen muss, naja, dem, der ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben, dem, der sie nicht vergibt, dem sind sie halt nicht vergeben. Aber ich glaube, das ist keine Legitimation für eine Machtausübung, die jetzt eine Kirche oder ein christliches Organ ausübt, so wie die Kirche das in der Vergangenheit gemacht hat, dass die Sündenvergebung einfach verkauft hat gegen Geld. Es geht auch nicht darum, Menschen aktiv die Vergebung zu verweigern, sondern es deutet eigentlich eher auf eine Tragik hin, die christliche Gemeinschaften überall auf der Welt verursachen, nämlich, dass wenn ihre Botschaft nicht befreiend ist, nicht lebensstiftend ist, dann bleiben sie selber und die Menschen, denen sie begegnen, tatsächlich in diesem engen Raum gefangen. In einem Raum voller Angst und Hoffnungslosigkeit. Das heißt, wem wir die Sünden nicht vergeben, könnte auch bedeuten, wem wir nicht erklären, dass er eigentlich frei ist, geliebt ist, Frieden hat mit Gott, keinen Grund mehr hat, Angst zu haben. Das erwartet Jesus von seinen Jüngern. Deswegen sagt er hier, naja, wenn ihr den Leuten das Falsche erzählt, dann bleiben sie gefangen in diesem Raum. Wenn ihnen aber die Freiheit, die Liebe, die Vergebung, all das verkündet, dann haben sie auch eine Möglichkeit, aus diesem Raum herauszutreten. Schauen wir mal, wie diese Geschichte weitergeht, denn sie nimmt ja eine sehr interessante Wendung. Also eine Gemeinschaft, die da zusammenkommt und Jesus begegnet, ist gleich von Anfang an eine Gemeinschaft, die ist nicht komplett. Einer von den Jüngern fehlt nämlich, Thomas. Und 8 Tage später lesen wir dann, ist Thomas endlich mal wieder dabei, als sie sich versammeln. Sie hatten ihm zwar erzählt, wir haben Jesus getroffen und wir konnten ihn anfassen und so weiter, aber er sagt, das glaube ich nicht. Ich muss es mit eigenen Augen sehen. Und vielleicht habt ihr diesen Abschnitt schon mal vorher auch gelesen, vielleicht habt ihr auch schon Predigten darüber gehört. Sehr oft wird dieser Abschnitt ja dafür benutzt, um zu zeigen, seht Leute, der Thomas, das ist einer von uns, das ist unser Bruder, weil dem wird ja eigentlich gesagt, naja, du hättest ja auch glauben können, ohne zu sehen. Und das ist ja schließlich auch jetzt unsere Situation. Also viele, die diesen Satz predigen, selig sind, die nicht sehen und doch glauben, Vers 29, sehen diesen Satz als eine Botschaft an die Generation von Christen nach der Himmelfahrt, also die, die Jesus nicht mehr anfassen konnten. Aber ich glaube, diese Geschichte ist mehr als so eine Ermutigung und vielleicht auch Aufforderung zu glauben, ohne zu sehen. Ich glaube, hier geht es noch um was ganz anderes. Denn eine Sache stört ja tatsächlich an dieser Geschichte oder eine Sache ist verwunderlich und das ist, dass der auferstandene Christus diese sichtbaren Wunden mit sich herumträgt. Also irgendwas an seinem Körper ist doch nicht ganz neu und ganz auferstanden. Da sind noch diese Male vom Kreuz. Die Hände sind durchbohrt, in der Seite gibt es diesen Stich von dem Speer, der ihm da reingerammt wurde. Richard Rohr, habe ich euch auch abgedruckt, sagt über diesen Text was sehr Spannendes. Er sagt, diese archetypische Begegnung zwischen dem zweifelnden Thomas und dem auferstandenen Jesus ist nicht wirklich eine Geschichte über den Glauben an die Auferstehung, sondern eine Geschichte über den Glauben, dass jemand gleichzeitig verwundet sein kann und auferstehen kann. Das ist eine ganz andere Botschaft und sie wird immer noch dringend benötigt. Leg deinen Finger hierher, sagt Jesus zu Thomas. Wie Christus sind wir alle gleichzeitig verwundet und auferstanden. In der Tat könnte dies die wichtigste pastorale Botschaft des Evangeliums sein. Und nachdem ich jetzt einiges dazu gesagt habe, wie christliche Gemeinschaft aussieht, wo der auferstandene Christus im Mittelpunkt steht, jetzt noch ein paar Sätze dazu, wo der verwundete Christus im Mittelpunkt steht. Denn christliche Gemeinschaft braucht genauso den verwundeten Christus in ihrer Mitte. Christliche Gemeinschaft muss diese Spannung aushalten, dass da jemand auferstanden ist von den Toten, der Namensgeber, der, auf den wir hoffen, der für uns das zuerst durchmacht, aber dass er irgendwie immer noch diese Male mit sich trägt, eines verwundenden Lebens. Die Schwierigkeiten, die Sünde, die Niederlagen, all das gehen immer noch mit uns, auch wenn wir aufs Kreuz schauen, wenn wir an die Auferstehung glauben. Wir können nicht einfach nur den Blick in den Himmel richten und diese Probleme wegdiskutieren oder diese Probleme einfach beiseite legen, ad acta tun. Und deswegen ist diese Botschaft von Johannes so radikal, weil er macht das hier ganz bewusst. Ihr wisst vielleicht, wie er sein Evangelium beginnt. Er beginnt es damit, dass er sagt, das Wort wird Fleisch. Und er benutzt das Wort Sarx. Also da geht's jetzt nicht, das ist das Wort, was Paulus immer benutzt, wenn er darüber redet, über das schlechte Fleisch, das böse Fleisch. Ja, also es ist wirklich, es gibt noch ein anderes griechisches Wort, das ist Soma. Das wäre ein bisschen vornehmer, das würde den Körper so als etwas Gutes bezeichnen. Aber Jesus bzw. Johannes sagt hier ganz bewusst, Jesus wird Fleisch in seinem fleischlichsten Sinne. Und so endet auch das Evangelium. Johannes wehrt sich hier vehement gegen eine Vergeistlichung, gegen eine Transzendierung des christlichen Glaubens, weil es natürlich in der Zeit, wo er schreibt, gibt es diese gnostische Strömung, dass alles nur noch vergeistigt wird, wo irgendwie alle ablehnen, dass Jesus überhaupt jemals richtig Mensch war. Und er wehrt sich dagegen und sagt, nein, wir müssen diese Spannung aushalten. Das Wort wurde wahrhaftig Fleisch. Der Autor vom Hebräerbrief sagt das auf seine Art. Ich habe diesen Vers auch mit abgedruckt. Wir haben nicht einen hohen Priester, damit meint er Jesus, der nicht könnte mit Leiden, mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Ein Mensch, der versucht wurde. Und deswegen ist auch diese Geschichte vom ungläubigen Thomas viel mehr als eine Aufforderung zum blinden Vertrauen in die Auferstehung. Nein, sie lädt uns ein auf diesen immer wiederkehrenden Weg der großen Liebe und des großen Leidens, das beides irgendwie zusammenzubringen. Ein Christ ist immer schon irgendwie auferweckt mit Christus und trägt gleichzeitig die Wundmale seiner Zerbrochenheit, seiner Angst und seiner Schuld sichtbar bei sich. Denn wir wissen ja dann aus den Erzählungen über die Christen, die dann sich irgendwann versammeln, dass aus dieser Truppe, die jetzt fröhlich ist, weil Jesus zu ihr kommt, wird ja nicht automatisch eine Truppe, wo es danach keine Probleme mehr gibt oder wo die Angst plötzlich keine Rolle spielt. Im Gegenteil, Angst wird noch sehr prägend sein bei den ersten Gemeinden. Der christliche Glaube ist keine Transzendenzerfahrung. Es ist kein Abdriften in höhere Sphären. Es geht nicht darum, irgendwo zu landen, wo das Irdische einfach ausgeschaltet wird. Es ist immer irdisch, immer fleischlich, immer real, immer im Hier und Jetzt. Und das ist kein Makel, das ist die Auszeichnung des christlichen Glaubens, dass das sein darf, das Menschliche. Das ist die eigentliche Stärke. Christus hat es vorgemacht. Der auferstandene Christus hat noch Wundmale. Und es ist doch interessant, als sie dann, normalerweise, wenn man so diese Bewegung sieht mit den Wundmalen und die legen die Finger da rein, dann könnte man meinen, das ist so eine heilende Bewegung, dass Wundmale mit einer heilenden Bewegung berührt werden und verbunden werden. Aber in diesem Fall ist es genau andersrum. Sie legen die Finger in die Wundmale, die Jünger und auch Thomas, und daraus wird ihr Glaube heil. Da verstehen sie, dass sie nicht es mit einem Jesus zu tun haben, der jetzt irgendwie sie in höhere Sphären abdriften lässt, sondern der sie in die Realität holt, der beides zusammenbringt. Die Wunden schenken den Glauben. Nicht die tollen Worte, nicht die Auferstehung an sich, sondern die Wunden schenken den Glauben. Das sorgt dafür, dass die Jünger glauben. Und deswegen macht es auch Sinn, dass das Kreuzerbringen, wir haben das ja in unserem tollen Statement so formuliert, dass das ein Ort ist, der ehrlich ist und verletzlich ist. Und das können wir uns tausendmal sagen, das können wir irgendwo hinschreiben, aber wir müssen es auch tun. Wir haben kein Interesse an geistlichen Höhenflügen. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie hier so eine heile Welt kreieren, sondern wir wollen nicht ins Jenseits vertröstet werden, sondern im Diesseits stehen, mit den Wunden, die Wunden berühren. Deswegen haben wir uns überlegt, dass wir reale Menschen aus dem Kreuzwerkprojekt interviewen. Wir haben das jetzt schon dreimal gemacht, um aus ihrem Leben zu hören, um natürlich auch ihre guten Seiten, ihre guten Geschichten, ihre guten Erlebnisse zu hören, aber wir haben auch ganz viel über Lebenswunden gehört. Wir konnten die Wunden anfassen durch ihre Erzählung. Und das ist keine Schwäche einer Gemeinschaft, das ist eine Stärke. Das ist die Stärke von christlicher Gemeinschaft. Jesus hat es vorgemacht. In seinem Leiden und Auferstehen vereinigt er diese beiden Extreme. Und im Epheserbrief im ersten Kapitel schreibt Paulus, dass das das Geheimnis von Gottes Willen ist, dass alles zusammengefasst wurde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. Oder anders formuliert, Gott möchte, dass Christen und die Christus nachfolgen, diese Dinge zusammenbringen. Die Wunden und die Auferstehung, die Liebe und den Tod, den Schmerz und die Freude. Ich komme fast zum Schluss jetzt und ich habe noch ein letztes Zitat von Dietrich Bonhoeffer. Vielleicht kennt ihr sein Buch Nachfolge. Da gibt es ein sehr spannendes Nachwort zu diesem Buch, was er auch verfasst hat, wo er nochmal so ein bisschen mit einem Blick auf das, was er vorher geschrieben hat, schreibt: Ich dachte, ich könnte Glauben lernen, indem ich selbst so etwas wie ein heiliges Leben zu führen versuchte. Später erfuhr ich, und ich erfahre es bis zur Stunde, dass man erst in der vollen Diesseitigkeit des Lebens Glauben lernt. Wenn man völlig darauf verzichtet hat, aus sich selbst etwas zu machen, ich denke, das ist Glaube. Und so wird man ein Mensch, ein Christ. Christ wird man, wenn man völlig darauf verzichtet, etwas aus sich zu machen. Wenn man die volle Diesseitigkeit des Lebens annimmt und umarmt, anfasst. Christliche Gemeinschaft erinnert uns nicht nur an den Himmel und weist darauf hin, was irgendwann einmal kommt, sondern es ist ein Ort, wo die Wunden, die wir alle haben, zur Heilung der Gemeinschaft beitragen. Und es ist nicht nur so, wenn wir eine Lebensgemeinschaft haben, wo Menschen mit Behinderung und ohne Behinderung zusammenleben, sondern das gilt ganz grundsätzlich, wo Menschen zusammenkommen und Wunden sichtbar sein dürfen, tragen diese Wunden zur Heilung bei. Ich weiß nicht, wie euch das ging, aber mich haben alle diese Interviews auf ihre Art und Weise total berührt, weil genau sie davon Zeugnis gegeben haben. Es gibt diese Wunden, es gibt diese Brüche, aber sie haben meistens, wenn es nicht gerade vielleicht ein Prozess ist, dazu geführt, dass diese Menschen etwas mehr von Gott verstanden haben, etwas mehr von seiner Liebe verstanden haben. Das ist die gute Nachricht. Das ist die Botschaft, die Johannes so wichtig war, dass es der Startpunkt ist seines Evangeliums und der Endpunkt seines Evangeliums. Und deswegen werden wir das auch in den nächsten Wochen weiter durchdenken. Also es reicht ja nicht, bis zur Sommerpause über Gemeinschaft nachzudenken, aber es ist zumindest mal ein Anfang. Wir wollen auf Gemeindefreizeit fahren deshalb, weil das so ein Ort ist, wo man mal 3 Tage am Stück zusammen ist. Das ist dann auch nicht nur einfach. Da wird man jede Menge Wunden sehen. Darum setzen wir diese Reihe mit den Interviews fort. Weil diese Interviews an sich sind so aussagekräftig, wie es wahrscheinlich 10 Predigten nicht sein können. Christliche Gemeinschaft wird handfest auf diese Art und Weise. Wir dürfen unsere Wunden zeigen. Und es geht nicht darum, dass wir sie als Stigma vor uns hertragen, als ein Selbstmitleid, als Hoffnungslosigkeit, sondern dass wir das Licht der Auferstehung darauf scheinen lassen und es lernen, diese Dinge zusammenzuhalten, das auszuhalten. Das Umarmen, unsere Finger in die Wunden legen und so selber auch Heilung erfahren. Wir halten die Auferstehung zusammen und das Verletzliche. Amen.